Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com. Bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Diesmal wieder mit einer Interviewfolge aus Berlin. Auf der Berliner Fahrradschau haben Thomas und ich eine Menge Leute gesehen und interviewt. Da ging es um Smartbikes, Paperbicycles, Carbonräder, Rahmenbau und Solarrucksäcke. Als erstes haben wir Andreas Galert getroffen. Er hat ein System entwickelt, mit dem sich, wie er sagt, jedes Fahrrad zum Smartbike machen lässt.
Ja, mein Name ist Andreas Galert, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Kobi.
Und was ist Kobi?
Kobi ist ein System, mit dem man jedes Fahrrad zum Smartbike upgraden kann. Und wir kommen ursprünglich aus der Digital-Automobilwelt und hatten den Anspruch, diesen Trend Connected Drive auch ins Fahrrad reinzubekommen mit einem ähnlichen Designanspruch. Deswegen haben wir ein Produkt generiert, eigentlich ein ganzes Produktsystem, was, wie gesagt, jedes Fahrrad zum Smartbike macht. Und das auch für jedermann. Das ist zum einen passt es an jedes E-Bike und normales Fahrrad, aber es ist auch bezahlbar, startet das System ab 159 Euro, sodass sich das auch mehr oder weniger jeder leisten kann. Genau, besonders stolz bin ich auf unser Licht. Auch hier freut mir so das Charisma von vielen Autos, die immer mehr Augen bekommen vorne in das Fahrrad reinholen. Deswegen haben wir zum einen ein Tagfahrlicht integriert, was sensorgesteuert ist, also automatisch sich je nach Lichtverhältnissen an- und ausschaltet, aber auch über die App steuerbar ist. Aber wir haben jetzt in der neuen Version auch einen Mittelreflektor ergänzt, der 45 Lux auf die Straße bringt, straßenverkehrsordnungstauglich ist und ein richtig helles Licht, was es als Abblend- und Fernlicht gibt. Ja, das wird, wie gesagt, alles aus dem System raus gesteuert, muss man sich über Licht keine Gedanken mehr machen. Das Rücklicht ist auch kein normales Rücklicht, denn wir haben in dem Rücklicht auch die Sensorsteuerung drin, also das geht synchron hoch und runter mit dem Vorderlicht, aber es hat auch einen Blinker, und ein Bremslicht integriert. Das Bremslicht funktioniert über Verzögerung. Wir haben in unserem eigenen Hub ein Beschleunigungsmesser drin, der die Verzögerung misst und dann hinten das Bremslicht anschaltet. Und der Blinker wird hier über den Daumenschalter am Lenker während der Fahrt an- und ausgeschaltet.
Und eine Frage, den Strom holt ihr euch entweder über die Batterie, wie du vorhin erklärt hast, auch für das Rücklicht?
Das Rücklicht hat eine eigene Batterie, das hat aber auch keine hohe Leistung. Bluetooth Low Energy braucht wirklich wenig Strom und das Licht ist ja quasi, hat nicht die Anforderung wie vorne, sondern ist ja nur ein gesehen werden Licht. Das hält eine Woche ungefähr und dann schließt man es an Micro-USB an.
Und ihr habt das für Fahrrad und Pedelecs oder auch für S-Pedelecs?
Ist im Moment nur für Pedelec, weil S-Pedelec nochmal andere Straßenverkehrsordnungszulassungen
hat. Da ist ja dann diese Blinkersache, Beleuchtung sowieso, Bremslicht,
ja.
Und Kennzeichenbeleuchtung.
Ja, genau. Also S-Pedelec haben wir im Moment noch außen vor gelassen.
Genau. Licht einschalten, dann über diese Taste auch, wenn du jetzt Abblendlicht
oder. Ja, entweder automatisch, im Automatikmodus, ansonsten über die Software. Also hier gibt es ein ganz normales Menü, was ich auch hierüber aufrufen kann, mit dem ich es dann während der Fahrt mit dem Daumen an- und ausschalte. Wir haben einen einzigen Schalter hier, das ist ein Hardware-Schalter. Wenn man den einmal drückt, kann man auch das Licht anschalten. Deswegen, wenn das Smartphone mal leer ist oder ich will zum Bäcker und habe es nicht dabei, dann funktioniert trotzdem auch das Licht und die Motorunterstützung zum Beispiel kann ich trotzdem steuern, auch ohne Smartphone.
Jetzt hat ja so ein Rotwildfahrrad oder ein anderes Fahrrad vielleicht ein eigenes Display normalerweise.
Ja.
Ein kleines oder großes. Kommt das dann weg?
Ja, also hier in der Kooperation mit Rotwild ist es so geplant, dass man bei der Bestellung von so einem Bike wählt, quasi mit dem Standard kleinen Display oder mit Kobi. Und dann kriegt man das halt quasi hier so mit Kobi geliefert. Im Bosch-Fall, also wir funktionieren aktuell mit Bosch, Brose, in Zukunft auch mit TransX und Impuls und verschiedenen anderen, die ich noch nicht sagen darf. Ich habe den Faden verloren.
Achso,
genau. Bosch zum Beispiel können wir schon seit letztem Jahr steuern. Da ist es so, dass man einfach das Original HMI abnimmt und das und Povi oben drauf schiebt. Also da ist gar keine Installation notwendig. Und
ihr habt jetzt hier ein iPhone drauf. Wenn ich jetzt ein größeres iPhone oder ein HTC oder sonst irgendwas habe, passt das genauso? Gibt es für alle Hüllen oder wie macht ihr das?
Ja, also fangen wir mal bei den iPhone-Nutzern an. Wenn das iPhone 7 rauskommt, muss man nicht alles neu kaufen, sondern kauft sich für 29,90 ein neues Case und ist wieder upgegradet. Also sehr, sehr zukunfts. Die bieten wir an über einen Online-Store, aber die werden auch dann über verschiedene Distributionspartner dann verfügbar sein. Wir machen diesen schlanken Case, den man hier sieht, nur für die 5 Top-Seller. Das sind die letzten iPhones, Samsung S6, Samsung S4, Google HTC, das Google Nexus. Und für alle anderen haben wir einen sogenannten Universalrahmen gebaut. Das ist so eine Klemme, mit dem man das Smartphone einklemmen kann, auch mit Case. Also wenn man zum Beispiel es gibt zum Beispiel diese wasserdichten Cases, Liveproof oder so, den könnte man da auch direkt einspannen. Sieht nicht ganz so slim aus wie jetzt hier diese Lösung, aber funktioniert auch gut.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie kriege ich das wasserfest?
Ja, dafür gibt es ein Raincover. Wenn ihr mir kurz eine... Also es gibt 3 Möglichkeiten, wenn das Wetter schlecht ist. Also erstmal ist Gobi wasserdicht, außer dem Case selbst, weil da steckt das Smartphone drin. Die erste Möglichkeit ist, ich nehme das Smartphone einfach ab, stecke es in die Tasche. Weil ich kann dadurch, dass die Verbindung ja Bluetooth ist, immer noch meine Rufannahme, meine Motorhoch- und Runterschaltung nach wie vor noch tun, auch wenn es in der Tasche steckt. Dann die zweite Möglichkeit ist diese, ein Raincover, was touchsensitiv ist, was ich drüber ziehe und damit bin ich auch Spritzwasser geschützt und Regen geschützt.
Ja. Ich hätte zur Integration noch eine Frage. Wenn ihr meinem Bosch zum Beispiel, bei Rotwild, bin ich nicht so ganz sicher. Wenn du beim Bosch das Display abnimmst, dann kannst du ja auch das Fahrrad nicht mehr starten. Ist das richtig? Ist das dann hier genauso?
Naja, wir stecken ja nicht nur ein Smartphone drauf, sondern die Motoren werden gesteuert und reden über den sogenannten Kahnbus. Und wir haben in unserer eigenen Elektronik den Kahnbus-Controller verbaut, sodass wir dieses Hallo, ich bin da, schalte mich an, Signal über unsere Software auch steuern. Und genau. Also wir sind dann wirklich ein integrativer Bestandteil von dem System und geben dann die gleichen Signale wie auch der Originalschalter. Ja, und kriegen aber auch die Daten zurück, wie Geschwindigkeit, Reichweite und Co. kriegen wir von der Motorelektronik zurück.
An sich ist es ein großer Vorteil, dann braucht man das Bosch-Teilchen nicht rumtragen, sondern hat das Telefon die Hülle ist okay, die kann man so in die Tasche mitstecken, das baut niemand auseinander wahrscheinlich. Wenn ein Topseller hat zumindest.
Ja.
Und das Fahrrad ist gegen Misuse geschützt, Diebstahl.
Ja gut, es ist ja eine Alarmanlage verbaut, die ist jetzt kein hundertprozentiger Schutz, aber zumindest mal, wir suchen einen Schlosspartner, das kann sowas wie Lock 8 oder Co. sein, die wir dann auch über Bluetooth ansteuern können, so dass man irgendwo, ja, sogar automatisch, wenn ich das Smartphone rausnehme, macht es hinten einen Klack. Und, oder fragt nochmal kurz nach und dann geht es hinten zu. Also das wäre eigentlich die Zukunftsvision. Wir bauen kein eigenes Schloss, da gibt es jetzt dann genug.
Nee, das ist klar, aber von der Integration klar, dass es eben auch mit den Herstellern, die diese Drive-Units machen für die anderen und...
Unser großer Vorteil, warum wir auch glauben, dass Gobi sich zum Marktführer in diesem Connected Biking etablieren kann, ist, wir kommen aus der Software. Wir haben jetzt 13 Investoren hinter uns und wir stecken dort wirklich einen einstelligen Millionenbetrag in die Softwareentwicklung. Und ich vermute mal, dass das jetzt nicht jeder Bikehersteller ebenso machen würde oder Antriebshersteller. Deswegen haben wir gleich uns als System aufgebaut. Ein System, was also individualisierbar und customizing-fähig ist, sodass auch ein Brose exklusive Inhalte bekommt, auch geskinnt wird auf Rotwild und so weiter und dann es auch ein Stück weit zu deren wird.
Genau, da wollte ich gerade fragen, weil es ist ja auch eine bisschen Ego-Sache und natürlich auch, wenn ich dann eine Rose habe und da hockt dann dasselbe drauf wie von irgendeinem Stadtrat von Schindlauer oder wie auch immer, dass sich die dann unterscheiden. Also sowas macht ihr dann.
Genau, also wir sind dann im Prinzip wie so ein, ich meine, wie im Prinzip wie ein Bosch Soundsystemlieferant. Ja? Also mehrere Marken kaufen den Antrieb und integrieren ihn. Ja, da wird schon noch ein Branding kommen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber.
Das ist jetzt noch Vorserie aktuell?
Ja, das ist Vorserie.
Ich war gerade bei Canyon am Stand. Die haben ja so ein Projekt mit der Telekom, dieses E-Call-Projekt. Könnt ihr sowas bei Kobi auch machen? Also quasi Meldung bei Sturz an ein Callcenter?
Ja, auf jeden Fall, das ist auch vorgesehen, genau. Irgendwie. Meldung bei Sturz an ein Callcenter, also überhaupt Funktionalitäten, die einfach Sinn machen, die aus der Lokalisierbarkeit irgendwie des ganzen Systems kommen, die sind naheliegend, ja.
Das heißt, ihr macht dann weiter und macht neue Funktionen, wenn sie möglich sind, da rein?
Genau, also jetzt schon bis zum Launch. Ich, ja, die ich jetzt demonstriert habe, war ja nur ein kleiner Teil von den 100, die wir da drin haben. Und ja, Canyon, die meisten Smart Bikes, die es ja aktuell gibt, sind hauptsächlich meistens Räder, auch teuer, 3.000 Euro, 4.000 Euro. Und unser Ansatz eben irgendwie dort durch den günstigen Preis, das allen da zugänglich zu machen.
Cool. Müssen wir noch was wissen?
Meins auch aufgegangen, ja.
Vielleicht noch was starten, noch kurz. Markteintritt.
Also vorbestellbar ab April online. Auch mit Mini-Konfigurator. Und die vorbestellen, werden auch die ersten kriegen. Wir werden nicht gleich 100.000 am Anfang bauen. Aber rechnen schon mit einer fünfstelligen Stückzahl in 18 Ländern, wenn wir das Produkt rausbringen und Lieferungen voraussichtlich August. Ich sage deswegen es nicht konkreter, weil wir noch nicht einschätzen können, wie viel Optimierungsschleifen wir bei so einem absolut neuen Produkt brauchen. Im Moment sind zwei eingeplant und das müsste in der Regel reichen, irgendwie, weil so advanced ist dann am Ende irgendwie die Hardware dann doch wieder nicht. Und ja, haben inzwischen 24 Patente darauf. Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, irgendwie, dass wir auch im Prinzip dort nach Patentrecherche gemerkt haben, dass irgendwie so mutig irgendwie dann doch noch einige noch nicht, die meisten oder noch keiner gegangen ist.
Ja, ja, wunderbar. Dann vielen Dank.
Da wir noch mit weiteren Fahrradbauern sprechen wollten, sind wir schnell weitergegangen. Als nächstes haben wir uns am Stand von Paper Bicycles umgesehen. Und ich habe das Mikro mal aus der Hand gegeben. Thomas Dorsch, übernehmen Sie.
Also, hier ist Thomas von der Fahrradschau in Berlin am Stand von Paper Bicycle, die ich schon früher mal gesehen habe, immer wieder ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ich wusste nicht, gibt es die, kann man die kaufen, was machen die überhaupt, kann man die leihen, wo, in der Schweiz oder sonst wo. Jetzt bin ich hier mit dem Gründer, Mastermind, wie auch immer, er wird es uns erzählen auf Englisch, denn er kommt aus Schottland und er wird gleich seinen Namen sagen. We're at the booth at Paper Bicycles and your name is?
My name is Nick Lobnitz, so founder of Paper Bicycle.
The founder of Paper Bicycle, that I just talked to our listeners that I've seen Paper Bicycles here and then and didn't really know what do they do, are they available, is it a public bike, is it private, for who done it and what's it about and how much is it and it looks cool, but where can I buy it? And so a few more informations, please.
Of course, yeah, well, to try and answer all your questions, it's available to the public. We've been delivering to the public in mainly Britain and America for the last 5 years, and we're now looking to grow into Germany and surrounding countries. So we're beginning to look for dealers across Germany, starting with the Berlin Bike Show. So we already have one dealer signed up in Berlin already, which is Prettavello in the Mitte.
Okay.
and we're looking at pricing the bikes from about 900 euros through to about 1500 euros.
And as you said, you have the dealer already, you're looking for more dealers. And how did you sell the bike up till now, the last? When did it come up your brain? Since when do you actually build and sell the bike?
The first idea I had was when I was working designing bicycle trailers for the Royal Mail in 2006.
Bicycle trailers for the Royal Mail?
My first company was manufacturing trailers and hanger trailers for behind the bicycle. And I started working with Royal Mail, developing bicycle trailers for them. And I took a look at their bicycle and I thought, well, in the classic way a designer does, I looked at it and went, well, I can do better than that. So, and this was the result.
Mm-hmm.
But it's one of those things, as a designer, you have many ideas. Yeah. And some of them make to production, some of them just sit on a shelf for many years. And this one sat on the shelf for maybe 2-3 years. And then it's sort of, 2009, 2010, it's sort of, okay, let's make this real.
So this is your business then? Since that time? Do you still design for others too?
I do, yes. I design for other bicycle companies as well. And sort of also my original trailer company I've now sold, but I still continue to design for them as well. And I sort of patent and develop things in other industries as well.
For our listeners, as we are radio, you can see it. Those bikes are special in a way. What's so special about besides the look? They have sort of a chainstay capsulate loop style thing. What's unique?
Yeah, the original idea or the vision was to create a bicycle which had everything you'd expect in a city bicycle, but all integrated from the beginning. Because a classic city bicycle, a sort of Dutch style city bicycle, you take a regular bicycle and then you add on a chain guard, you add on a rack, and everything ends up being added on. Whereas the idea with this was to start and say, let's integrate the weather protection for the chain already into the frame. Let's certainly in the UK, where theft is really strong, you need a way of being able to lock the bicycle, so we integrate that into the frame as well and make it really easy to lock something solid. And also, again, in the UK, most people don't leave their bicycles on the street overnight, so they carry them to their flats, and we need to integrate an easy way to carry the bicycle and make a bicycle that can fit everyone, so a huge range of people. Anyone from about 1.5 to 2 meters will fit in the same frame. And to make a bicycle so
it's a unisize, unisex,
completely,
as and still looks cool. So
Looks cool. And a young teenager will look at the orange and black one we have here. The young teenager will look, oh yeah, that's cool, I want that. And yet we have an age range all the way from 90-year-olds through to 15-year-olds. They'll all buy the same bicycle. And underneath the paint, it's always the same bicycle. So completely unisex, uni-age.
And so it can use by the family?
Of course, sort of shared between the family.
And I've seen you've got zinc plated.
The galvanized bicycle. This is an experiment that we've been running over the winter.
That actually looks like a bike locker color. It's cool. And so it's nearly invisible if you lock it to a
it's the idea with the zinc bicycle was to, one of the nice features of the bicycle is being able to print onto the side panel of that covers the chain, so you can be really creative and colorful. But to make that stand out more, you make the frame of the bicycle almost invisible in the city landscape. And especially for if you're running a fleet of bicycles, to be able to sort of reliably say, well, this will sit outside for 25 years and that's okay. And it's fun because we can. Most bicycle frames, if you try and galvanize them, they would explode. Whereas because all the tube shapes are open with our frame, uniquely we've just been able to give it to galvanizers and say, dip that in molten zinc. And they go, okay.
because that sort of galvanizing is like typically done to handrails and stuff,
yes.
Balconies, and it's pretty hot as far as I know.
Yes, it's and a very industrial process.
But it does withstand the treatment. I mean, if you've got powder coatings, it's like 180 degrees centigrade, but zinc coating, I think it's
about 500.
500 is a whole lot. But it is still straight afterwards.
It's still straight in a funny way with the welding. You build up heat stresses in amongst the welds. So with the heat and the hot molten dip for the zinc allows all those heat stresses to relax.
So you have a heat treatment.
Basically, it allows some of the internal stresses inside the tubes to be relaxed. So you end up with more durable steel underneath.
Okay. Yeah, and I mean it's not like purposely lightweight.
No,
it's one of the. It's just a durable bicycle that you have for ages.
One of the really strange and unusual things that's incredibly difficult to explain and also difficult to convey on radio is when people ride a bike, when they say that the bike feels heavy, what they really mean is that it's slow to lean into a corner. So its rotational inertia is quite large, and you can reduce the rotational inertia two ways. Either you can take weight away, or the other sneaky way of doing it is to lower the center of gravity.
Mm-hmm.
So if you look in the motorbike industry, the pressure is always to push the center of gravity towards the tarmac. And with this bicycle, the center of gravity is maybe 10 centimeters lower than on a conventional bicycle.
Okay.
And just that 10 centimeters, it drops its rotational inertia in half.
How do you do that? Is like with the seat angle, or have you
just because of the structure, or the frame structure that supports the rear wheel is all just lower to the ground because it's wrapping around the chain.
Ah, yeah, because for our listeners, we always have show notes, and we will have a link to the paper bicycle, so they can have a look at the design and that loop around the bottom bracket. But you've got more or less like the standard bottom bracket height.
Yeah, it geometry wise, everything is basically standard. It's designed to be easy to cycle with no hands, because I said, in the classic way a designer does it, I want a bike that I want, so I must be able to cycle with no hands, I must be able to cycle bare feet, I must be able to carry it upstairs, must be able to lock it. All these things are really what I want in a bicycle.
How much does it weigh then, and did you think about electrification?
We've been playing around with electrification. The lightest that we do is about 18 kilos, the heaviest that we do is about 8, sorry, lightest that we do is about 14 kilos, heaviest is about 18 kilos. But when you cycle it, no one ever believes me until they've ridden one, but when you cycle it, a 14 kilo bike really feels like a 7 kilo bike. Not when you hit a hill, you have to put extra effort in for the hill, there's nothing free there. But when it turns into a corner, or where you're just moving around the city, it feels like a lightweight bike. So it's something really strange and unusual. We've been playing around with electrification for a few years now, but we haven't found the perfect balance between quality, pedal feel, durability, and price. So we prefer to wait until we've got something just right before we sort of deliver it.
Okay. So you said... is it still available? Have you sort of an online shop too?
Maybe about 20% of our sales are directly.
Mm-hmm.
It's often the more complicated sales. When someone has something really special in mind, they'll get in touch directly. Whereas if someone's wanting something very straightforward, then they'll normally go through a dealer. So the more complicated the bike gets, then
What means complication? Do you? Is it an industrialized bicycle that is like built in a factory in thousands, or do you build it in a small workshop?
It's very much a small workshop operation. So the
in Scotland?
In Scotland, yes. We have a it used to be a farm shed for rearing chickens.
Uh-huh.
That was its origin, and now we convert it to be a factory for building bicycles. But the the guy that builds, the mechanic that builds the bicycles, he's also welding the luggage racks, and now we're training him to be able to also weld the frames as well. So he's very much building the bicycle all the way through all the stages. So he's a very multi-skilled, multi-talented guy.
Cool. So, yeah. I think for the moment, that's it. Thank you very much.
Perfect.
And we keep the eyes open for these bikes in the street, and they look cool as they are, well, not too fancy. And so you can ride them for a few years and don't get bored of that thing.
Yes. I mean, mine now is, 5 years I ride it, and so far I've never oiled the chain and it lives outside, so it doesn't look fancy anymore.
Yeah, but that's good. It's just a practical bike.
Yeah, a daily, practical, everyday bike for, just using.
Thank you.
No problem.
And good luck.
Thank you.
Angefangen im Hühnerstall hat sich Paper Bicycles nun zu einem größeren Unternehmen entwickelt. Auf unserem weiteren Weg durch die Messehalle haben wir dann einen fränkischen Fahrradbauer entdeckt. Mit dem mussten wir uns natürlich unterhalten, also hauptsächlich Thomas.
Hallo, hier haben wir gleich den Chef.
Nein.
Nein.
Leider nicht, aber den Mann für den Vertrieb und für Ausstellungen.
Mann für den Vertrieb. Wir sind vom Fahrradio.
Ja.
Und wir machen einen Podcast nur über Fahrräder und über Bier und über alles, was dazugehört. Und auch über die Politik und auch über Räder, die schön sind, welche, die nicht schön sind. Hier haben wir schöne Räder.
Das freut mich, toll,
Die auch nicht so laut sind. Also ich hab lang gebraucht, Rennräder zu akzeptieren, weil sie mir einfach zu bunt waren. So schreiend, und das ist ein schönes Schlicht. Schön und schlicht und sauleicht wahrscheinlich und super. Was können die Räder? Ja.
Also dieses Weil Evo von uns, von AX Leitnis, kann im Prinzip 5,2 Kilo.
Mhm.
Ist an und für sich ein Leichtbau, der aber mit absolut praxistauglichen Teilen auf die Beine gestellt ist. Ist made in Germany, ist uns ganz wichtig,
gut,
dass wir alles bei uns in Deutschland auch produzieren.
Das sieht okay aus. Wir hatten nämlich eigentlich immer mal ein bisschen Aufnahmeprobleme mit unserem Gerät. Also ihr produziert die 5 in Deutschland,
ja.
Wo ist es? Irgendwo in Bayern, glaube ich.
Ja, wir sind in Nordbayern, sind in der Nähe von Bayreuth, so 15 Kilometer außerhalb von Bayreuth.
Echt? Da können wir doch Fränkisch plaudern.
Ja.
Super.
Ja.
Unsere Hörer wissen das, was wir aus Bamberg stammen und quasi nur im Exil leben. Aber unser Herz da immer noch schlägt. Also ich mag Carbon und wenn es schön aussieht. Jetzt kann man mit 5,2 Kilo nicht im Rennen fahren.
Nein. Also im Amateurbereich ja, beim UCI-Rennen nein. Ja.
Also Amateure dürfen damit fahren und wie ist es? Habt ihr auch Scheibenbremsen? Es kommt ja immer mehr. Ich weiß nicht, ist es ein Glaubenskrieg schon oder?
Es ist ein kleiner Glaubenskrieg. Der, ich sage mal, Rennradfahrer, der ältere Rennradfahrer, sagt eigentlich, Scheibenbremse brauche ich nicht. Es ist natürlich ein Trend absehbar, dass im oberen Preissegment der Trend zur Scheibe geht. Wir selber machen noch keinen Scheibenbremsenrahmen. Bieten aber Laufräder schon an, die scheibenbremsfähig sind. Ja.
Kann man jetzt, wenn die Scheibenbremse kommt, also ich persönlich bin der Meinung, weil ich auch Scheibenbremsen viel lieber mag als andere Bremsen, aber ich komme auch nicht direkt vom Rennrad, fahre aber jetzt auch mittlerweile, weil es mir gefällt, und ist da Potenzial, was man mit der Scheibenbremse, muss man dann den Rahmen anders machen und kann man vielleicht auch die Scheibenbremse noch mit einem Carbonrotor machen oder ist
in der Bremstechnik bin ich natürlich nicht so tief drin. Am Rahmen muss natürlich die Aufnahmetechnik geändert werden, weil natürlich auch die Bremskräfte ganz anders einwirken. Und da haben wir uns aber, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht damit beschäftigt, weil wir im Moment halt sagen, gut, wir haben einen tollen Rahmen oder ein tolles Rahmenset entwickelt und das möchten wir im Prinzip auch jetzt erstmal forcieren.
Solche Sachen wie die langsam kommen, sehe ich so ein bisschen, die auf dem Mountainbike rüberkommen, Steckachsen zum Beispiel. Ist das für euch ein Thema? Welche Nachteile hat es? Ihr habt hier, wenn ich es richtig sehe, ein konventionelles System mit Schnellspannern. Und wo sind da Vor- und Nachteile oder was? Oder?
Gut, sind wir im Prinzip etwas abhängig von den Nabenherstellern, weil wir ja selber eine eigene Nabe nicht konstruieren. Und wir bieten Steckachstechnik mit an. Wenn jetzt der Kunde möchte, kann er es haben. Im Rennradbereich haben wir nach wie vor die konventionelle Technik. Steckachstechnik eigentlich eher im Mountainbike-Bereich.
Macht ihr dann Mountainbike-Rahmen auch?
Nein, aber Mountainbike-Laufräder.
Ah, okay,
und für die Laufräder. Und da haben wir ja die Steckachse dann im Einsatz.
Laufräder, wenn ich dabei bin, wenn ich es richtig mitbekriegt habe, ist im Rennsport der Weg ein bisschen zu breiteren Reifen.
Richtig, ja.
Und dementsprechend auch ein breiteres Felgenbett, sodass ich flasch in den Reifen rübergehe, dass das ein schönes Profil hat. Wo seid ihr da? Was habt ihr für eine Breite? Wie schnell könnt ihr auf den Markt, auf die Wünsche reagieren? Wie aufwendig ist so eine Form?
Ja gut, so eine Form ist natürlich jetzt nicht vom einen Tag auf den anderen umstellbar, weil im Prinzip ja für jede Carbonfelge auch eine eigene Negativform aus Alu gefräst wird. Und im Bereich der Aerodynamik, wie zum Beispiel jetzt bei dieser Rennradfelge, ist man natürlich schon breiter geworden, wo man sagt, jawohl, eigentlich die schmalste Stelle, wo der Wind auftrifft, ist eigentlich der Reifen mittlerweile. Ja. Und die Felge geht nach hinten auf und im Prinzip wird nach hinten breiter, um einen gewissen Segeleffekt zu erzielen. Und das haben auch die Versuche im Windkanal ja gezeigt, dass das eigentlich im Moment das wirklich Optimum ist, was man erreichen kann.
Was habt ihr jetzt hier bei dem Rad für eine Breite drauf?
Und da haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Rad ist speziell ein 25er Reifen aufgezogen, um einfach ein bisschen mehr Komfort zu bringen. Wenn man rein aerodynamisch das sieht, würde man eher sogar einen 23er nehmen.
Trotzdem noch.
Und das entspricht auch der Felgenbreite dann.
Okay. Felgenbreite ist dann
23.
23 direkt. Okay. Wobei das ja schön übergeht. Es gibt ja auch, so wusste ich jetzt gar nicht, die UCI hat ja einen riesigen Katalog an Restriktionen wahrscheinlich. Ja. Wie ist das mit der Tiefe von solchen Felgen? Bis welcher Breite oder ist das prozentual, darf man die verwenden? Wann fängt Scheibe an? Oder?
Also meines Wissens geht es bis 80 mm. Das ist eigentlich auch die gängigste Größe, die noch gefahren wird als normale Felge, 80 mm Felgenhöhe.
Und so, ich bin auch nur ein bisschen am Rande, bin nicht hundertprozentig tief in dieser Materie drin. Ist das hier jetzt bei so einem normalen Rennrad ein Drahtreifen oder wird der geklebt oder wie machen
wir das? Beides machbar. Entweder eine Clincher-Felge mit dem normalen Drahtreifen und Schlauchsystem oder eben diese Dubola-Felge mit dem von früher her auch schon bekannten Schlauchreifensystem, der geklebt wird. Beide Varianten bei uns.
Und in Carbon, weil ich kenne es jetzt so von den Alufelgen, da ist ja so ein kleines Horn drin und es geht alles mit Carbonfelgen genauso.
Geht genauso zu machen.
Also da muss kein, weil manche sind ja auch, haben ja eine Alufelge quasi, Carbon ran oder sowas, aber das macht ihr nicht so.
Nein, wir arbeiten rein mit Carbon, ist also auch kein Alu dahinter versteckt. Und es ist halt eine gewisse Entwicklung nötig, um so ein Hakenprofil hinzukriegen. Und toi 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 sind wir ganz stolz darauf, haben wir auch geschafft und schaffen das auch mit einem wirklich relativ guten Felgengewicht, dass wir auch die bisher bekannten Drahtreifen ansatzlos verwenden können. Ne?
Ihr stammt ja? Ja. Okay. Nur ganz kurz aus der Geschichte raus, ihr habt nicht immer Fahrräder gemacht? Oder
Nein, wir sind eigentlich auch parallel gefahren die letzten Jahre im Automobilsport. Motorradrennsport, Automobilrennsport, teilweise auch Formel 1. Und da haben wir uns jetzt aber so die letzten zwei Jahre eher wieder zurückbesonnen aufs Fahrradgeschäft. Okay. Und ja, haben das die letzten zwei Jahre eigentlich auch ein bisschen forciert. Wobei natürlich Motorsport ja auch immer noch nach wie vor bei uns eine Rolle spielt, aber nicht mehr so stark wie früher.
Motorsport ist auch okay. Aber gibt's nicht. Achso, eine Frage noch: 5,2 Kilo komplettes Rad, was kostet so ein Rad?
Das Komplettrad wäre jetzt bei 9.990 Euro.
So ja, das ist so viel wie ein Fiat Panda. Das ist okay. Dann vielen Dank.
Gerne.
Ciao.
Vom Motorsport zum Fahrradbau. Auch so rum kann es laufen. Natürlich haben wir uns auch jede Menge Fahrradzubehör angeschaut. Unter anderem einen Solarrucksack. Wenn man den während der Tour aufzieht, kann man gleichzeitig sein Smartphone laden oder Strom für später speichern. Woher der kommt? Natürlich aus Franken und aus Indien.
Ja, wir haben halt hier den Solarrucksack, wie wir ihn nennen, Solarrucksack Unplug. Der ermöglicht natürlich, dass ich mein Handy aufladen kann und nicht nur aufladen kann, sondern ich kann es auf meiner Fahrradtour zum Beispiel auch benutzen. Interessant für, zum Beispiel für eine Navigationssoftware. Ja, ja. Das ist stark genug ausgelastet von der Technik oder ausgerüstet von der Technik, dass ich von früh bis spät die Navigationssoftware laufen kann. Ich habe einen Knopf im Ohr, wird angesagt, in 500 Meter rechts weiter.
Normalerweise ist ja nach einer Dreiviertelstunde leer spätestens.
Normalerweise ist ja nach einer Stunde, zwei Stunden, wie auch immer. Ich habe ja da den permanenten Kontakt zum Satelliten. Ja, ja. Das heißt, da brauche ich ja richtig Power und richtig Saft von meinem iPhone oder Smartphone oder Samsung Galaxy oder was auch immer da gerade auch im Einsatz ist.
Und das reicht von der Fläche?
Von der Fläche her, wir sind ja nicht direkt verbunden mit dem Smartphone, direkt mit der Solarpaneele, sondern wir haben ja dazwischen geschaltet einen Lithium-Ionen-Akku, der quasi die Energie, die von der Solarpaneele kommt oder vom Solartextil kommt, zwischenspeichert. Durch das Zwischenspeichern bin ich natürlich auch nicht abhängig von den Spitzen und von den Ausschlägen von oben nach unten, sondern ich habe eine konstante Leistung, die von der Batterie abgegeben wird an das Smartphone.
Und wie groß ist der Akku?
Der Akku ist ein 4000 mAh Akku, der letztendlich doppelt so stark ist, um Vergleich zu setzen mit zum Beispiel iPhone 5S, hat ein 2000er drin, also doppelt so stark wie jetzt von iPhone 5000. Und der aufgeladen, zusammen mit der Unterstützung von der Sonne, ermöglicht der wirklich, dass ich das Navigationsgerät auf dem Smartphone den ganzen Tag verwenden kann, ohne dass ich nach zwei Stunden irgendwo im Nirvana stehe und einfach nicht mehr weiß, wie ich da rauskomme.
Und kannst du sagen, wie lang das dauert, bis der geladen ist? Kann man den überhaupt unterwegs laden?
Es ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil abhängig von den Lichtverhältnissen. Es gibt eine kleine Faustregel, von 0 auf 100 den Akku zu laden, ich meine, er ist doppelt so groß nochmal wie der vom iPhone 5S, dauert in der Regel Durchschnitt, sagen wir mal, 24 Stunden roundabout. Er wird aber nie ganz leer sein, der Akku, klar, von daher reduziert sich wieder die Zeit. Und ich habe sogar noch die Möglichkeit, wenn ich dem Lichtverhältnis nicht traue, der Akku nicht ganz voll ist, ich kann ihn theoretisch, sogar nicht nur theoretisch, sondern praktisch, auch an der USB-Steckdose an meinem PC vorher laden, bevor ich auf die Tour gehe.
Kannst du das mal zeigen? Dann erkläre ich das mal kurz. Also hier ist der Rucksack und auf dem Rückenteil
im Prinzip dieses Solartextil ist, das eine Leistung von 3 Watt hat. Das speist wiederum hier über die Verbindung diesen Lithium-Ionen-Akku mit diesem 4000er, wie eben beschrieben. Hier habe ich eine USB-Steckdose dran. Hier kann ich USB-Kabel einstecken, entsprechend mein Smartphone entsprechend verbinden, kann das hier auch verstauen, sauber im Deckel hier, kann mit einem Kopfhörer oder Bluetooth-Hörer mit dem Ohr mich quasi an den Ton verbinden, jetzt mal so ausdrücken, wenn es gerade nicht besser einfällt. bin damit eigentlich ausgerüstet, kann loslegen. Wichtig in dem Zusammenhang auch ist, dass dieser Rucksack bis zu 10 cm Regen pro Quadratmeter wasserdicht ist, weil wir vermeiden möchten, dass beim heftigen Regen das teure Smartphone, das teure Tablet, der teure Laptop im Wasser schwimmt.
Okay, darf ich mal reingucken? Okay, hier ist ein Fach für ein Notebook
Das ist hier fürs Laptop, ein gepolstertes Fach, dass ich auch hier sauber einstellen kann mit dem Klettverschluss, damit auch der nicht wackelt, währenddem ich fahre, der Laptop nicht wackelt, währenddem ich fahre. Okay. Der Rucksack bietet genug Stauraum. Ich kann den sogar noch mal erweitern, sodass ich in Summe auf roundabout 20 Liter Fassungsvermögen
habe. Wenn ich jetzt Sport treiben möchte mit dem, kann man da auch Wasser reinbauen?
Das jetzt in dem hier nicht. Es gibt hier einen speziellen Rucksack, das ist der hier. der hier natürlich auch die Möglichkeit hat, dass ich hier mein Getränkebeutel, wenn ich so möchte,
ja, so eine Blase, oder?
Genau, diese Blase hier entsprechend im Rucksack verstauen kann. Aha. Und hier über den Schultertragegurt den Schlauch verlegen kann und so unterwegs, je nach Bedarf, auch trinken kann.
Okay.
Hat dieselbe Funktion, Sie sehen es hier, ist die Solarpaneele entsprechend, das Solartextil und genau dasselbe Akku, das ist gerade hier nicht drin, genau dasselbe Akku, der für diese Stromversorgung, wie eben beschrieben, auch sorgt.
Okay. Sieht gut aus. Und was kosten die Dinger?
Die Dinger kosten...
Naja, die zwei Produkte.
Die zwei wunderschönen Rucksäcke.
Jawohl, funktional überragend.
Ja, hervorragend. Der neueste Stand der Technik, ja. Absolut innovativ. Der hier für den Hydration Pack, sprich für die Getränkeblase zum Aufnehmen, liegt bei 170 Euro. Der etwas größere hier mit dem Laptop-Fach hier und dem großen Volumen von bis zu 20 Liter, der liegt bei 215 Euro.
Okay.
Wir haben ja hier ein indisches Produkt. Design aus Indien, aus Bangalore, die Firma Lumos, die das erfunden hat sozusagen. Wir haben das Ganze dann noch in Zusammenarbeit nicht nur nach den gesetzlichen Vorgaben der EU, sprich Batteriegesetz, Entsorgung, all diese Dinge, CE-ROHS-Zertifikation zusammen erarbeitet, sondern auch in der Funktionalität nochmal deutlich optimiert für den Bereich für Europa, sei es stärkere Leistung, sei es Wasserdichtigkeit, sei es Aerodynamik, all diese Dinge. Da arbeiten wir seit ca. einem Dreivierteljahr dran und sind jetzt so weit, dass man die Marktreife aus unserer Sicht auch erreicht hat.
Ja, diese ganzen Sachen, wo man gar nicht so dran denkt, also der als Endkunde, die funktionale Sicherheit, was passiert, wo wird das Ding aufgehoben in der Wohnung, kann es abfackeln, es ist irgendwelche Risiken, solche Sachen, die müssen ja geprüft werden.
Ne? Ja, ich meine...
kann ich den ins Flugzeug mitnehmen?
Bei der Größe ja. Bei der Größe Lithium-Ionen-Batterie ja. Wir haben natürlich auch die ADR-Bescheinigungen, was jetzt natürlich das Gefahrgut in dem Sinn für den Transportsektor ist. Selbstverständlich, wenn das benötigt wird, gibt es hier von uns jederzeit Auskunft. Das ist gar kein Problem. Also als einzelnes Stück im Flugzeug ist das kein Problem. Wenn Sie natürlich mit 100 Stück im Flugzeug sind, da wird dann nicht nur der Pilot sagen, Moment mal, was macht ihr da? Sondern da gibt es natürlich die Vorschriften zu beachten.
Ich meine, okay, das kommt ja dann mit dem Container hier rüber. Wo wird das produziert? In Indien oder in China? Oder?
Nein, das ist ein indisches Produkt, wird in Indien produziert.
Ja, wir haben ja auch deutsche Produkte, die in China oder in Vietnam produziert
werden. Ja, ich meine, die Textilindustrie ist ja heute gerade da Vorreiter, um zu sagen, okay, wir produzieren in Indien, wir produzieren in Bangladesch oder sonst wo. Uns war wichtig bei der Auswahl des Lieferanten, dass wir hier einen Lieferanten haben, der nach einer absolut europakonforme Produktionsweise arbeitet, was wir auch geprüft haben. Und das hat sich auch bestätigt.
Okay. Ja, nee, weil das ist hochinteressant, weil sonst sind amerikanische Marken, deutsche Marken, englische ein paar, aber so Indien und Fahrradfahren bringt man schon ein bisschen zueinander, aber nicht mit sportlichen Fahrradfahren.
Ja, auch da entwickeln sich ja die Dinge weiter. Es ist ja nicht alles, es ist ja eigentlich alles heutzutage dynamisch. Und auch Indien hat sich einen großen Namen gemacht bereits, und man kennt es am Markt über den, gerade im IT-Bereich.
Ja, ja.
Also es ist ja sehr, sehr viel Softwareentwicklung entsteht in Indien, die weltweit genutzt wird. Warum nicht auch andere Branchen?
Natürlich, klar, nee, aber auch das Freizeitverhalten. Jetzt, keine Ahnung, zumindest Teile der Gesellschaft in Indien haben mehr Geld, haben mehr Zeit. Wenn ich den ganzen Tag arbeiten muss, dann habe ich keine Lust auf Sport vielleicht.
Ja,
aber das ändert sich ja.
Das ändert sich natürlich. Ich meine, das Land entwickelt sich selber. Natürlich gibt es in Indien noch große soziale Unterschiede, ohne Zweifel. Dass sich aber die Innovationen gerade an den großen Standorten wie Neu-Delhi, Mumbai, Bangalore stattfinden, das ist eben die Entwicklung.
Was kommt jetzt aus Bangalore?
Die Firma Lumos ist in Bangalore.
Wie groß ist Bangalore?
How much people are living in Bangalore?
15 Millionen?
15 Millionen.
1,5.
Yeah. 15 Millionen Menschen, die wir
gelogen haben. That's quite a lot. That was like, das war Gandharv Bakshi gerade mit dem O-Ton aus Indien, der Entwickler dieses und Erfinder dieses Produkts.
Ja, im Internet erreicht man uns derzeit im Moment noch über die URL www.motorcyclist.de. weil auch der Rucksack ist selbstverständlich hier dieser große auch fürs Motorradfahren geeignet, was ja auch eine interessante Variante ist, also nicht nur Fahrrad, nicht nur Outdoor-Aktivitäten, Mountainbike, Wandern, ähnliches, sondern auch Motorradfahren, was gerade da eine starke Anforderung ist, durch Stabilität und an das Wasser, Navigationssoftware ist ja auch da ein großes Thema, auch dafür ist es genauso geeignet. Wir werden aber in Zukunft eine neue Webseite aufsetzen, die man erreicht dann unter iberlumos.de.
Jetzt reden wir noch kurz mit Alexander Klaus von Portus Cycles. Er hat mit uns darüber gesprochen, ob er sich als Rahmenbauer eher an den Wünschen der Kunden orientiert oder gerne Neues ausprobiert.
Und ansonsten, was machst du mit Portus?
Also mit Portus Cycles halt, ne? Also individuellen Rahmenbau. Ich biete halt auch Kurse an und ich mache nach wie vor, jetzt mache ich gerade wenig, aber halt auch noch so wirklich Engineering-Dienstleister. Also zum Beispiel so ein Nabendynamos, kennt ihr? Für den mache ich immer wieder was. Der Wilfried ist halt Tübingen, ist ja nicht super weit weg. Und oft ist es dann so, dass ich halt einen Tag dort bin, da wird besprochen, was ich mache und dann kann ich das komplett allein daheim erledigen, wenn ich Zeit und Lust habe. Und das ist praktisch und rettet uns auch immer wieder mal finanziell. Wobei jetzt wirklich seit letztem Jahr, also seit November geht es echt ab. Also ich bringe jetzt dann auch ein Fully, also ein vollgefedertes Rad, ein Eingelenker, der richtig cool wird. Und da gibt es ja in Deutschland eigentlich kaum jemand. Also Unique aus Dresden macht ein bisschen was, aber der bewirbt es auch nicht wirklich. Und ja.
Du Max, weil wir hatten es neulich in einer Sendung davon, magst du, was die Leute wollen oder magst du, was du willst oder versuchst du zu lenken?
Also ich sehe mich eher als Dienstleister. Ne? Also
der Florian Wiesmann haben wir gesehen, der hat keinen Bock mehr, hat irgendwie die Faxen dick.
Wahnsinn, ich habe ja bei ihm gearbeitet kurzzeitig, auch drei Monate. Ne?
Er macht nur noch sein Ding, hat er gesagt, weil...
Der Georg ist auch so, ist da scheinbar auch so ein bisschen so drauf. Der sagt ja schon, das wird so gemacht und wenn nicht, dann gehst du woanders hin. Und ich sag schon, also ich finde es toll, wenn ich mich auch ein bisschen verwirklichen darf, aber wenn jemand sagt, ich hätte es gern so und es macht technisch Sinn, dann sage ich, okay, ich mache das.
Also wenn du es verantworten kannst, dass das Ding aus der Werkstatt geht und er sich nicht umbringt damit.
Genau, also wenn es technisch Sinn macht, habe ich kein Problem damit. Wobei ich natürlich schon toll finde, wenn ich mich irgendwie auch nochmal austoben darf. Weißt du, eine Edelstahl-Applikation da oder hier, also zum Beispiel schlaflos im Sattel kennt er ja, oder dieses
Mal.
Da habe ich halt dann für mich jetzt, ne, was gelasert und hab das Logo von Schlaflos im Sattel da halt drauf. Ne? Also.
Das ist ein schönes Rad.
Softlight-Gedächtnis. Das ist auch so ein Thema. Ne? Ja. An meinem Rad kann ich sowas halt machen.
Ja. Ist auch schön.
Ja. Und ich will mich halt ein bisschen auf die Pinion-Räder spezialisieren, weil das ist definitiv ein Kommen. Ich find's klasse, die sind aus Stuttgart. Ich bin in Pforzheim, jetzt habe ich mitbekommen, dass demnächst so eine Luftfahrt-CNC-Firma aus Pforzheim die Seitenteile fräsen wird. Das finde ich einfach geil. Also muss ich sagen, das ist eine runde Sache.
Wenn die Pinions jetzt das noch gebacken kriegen, dass sie das Ding irgendwie elektronisch ansteuern, ich wünsche mir das so sehr.
Ich finde es geil, aber okay.
Nee, weil ich... du bist dann mit Lenkern limitiert. So für Randonneure, für alles.
Das stimmt.
Du hast dann,
aber da müssen sie halt... gut, da können sie ja mit Zusatz schalten, dass du dann trotzdem so STIs fährst halt.
Ja. Also mein Roloff war es bisher vollkommen egal, der macht ja jetzt Sank, machen da ja jetzt Hebel dafür. Und
ja, also ich fände es gut, wenn sie halt einen Daumenschalthebel wenigstens hinbekommen würden oder so ein STI, ne? Das wäre halt geil.
Oder ein Motörchen dran, ja. Ich meine, die ist natürlich trotzdem ein kleiner Laden.
Ich bin kein Fan davon.
Das macht ja nichts, aber du siehst die Masse und
beides
macht.
Der Markt geht dahin, das ist klar.
Du hast halt echt Ärger an Rennlenkern, an Zeitfahren, an Tourendingern. Und es gibt einen Lenker, den du kaufen kannst und eine Firma, die noch einen zweiten macht und noch eine dritte vielleicht. Und die Auswahl ist halt einfach übel. Du bist an die Abgänge auch.
Ja, alles schon unschön, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
Na gut, dann ist es so, dass der Wiesmann keine Pinion mehr macht.
Weil nee,
keine
komplett Lust gar nicht mehr.
Und du machst die, das ist ja gut.
Ja, also spielt mir ein bisschen die Karten. Ich habe ihn auch mal, als ich ihn besucht habe, gesagt, also wenn du jetzt eine Anfrage hast, ich meine, gut, er verweist halt erstmal an Kai Bendixen, der hat ja auch früher bei ihm gearbeitet, der macht auch Pinion-Räder. Aber ich denke, früher oder später wird er, hoffe ich, deshalb auch mal an mich verweist. Und ich meine, ich baue jetzt gerade in der Werkstatt den vierten schon, also... Für das, dass ich so klein bin, finde ich das nicht schlecht.
Und du magst deine eigene Aufnahme?
Ja, also
für die Pinion.
Es gibt ja diese OEM-Aufnahme, aber die ist echt nicht schön. Das habt ihr auch da.
Ich kenne die. Und ich muss sagen, Ich war positiv überrascht davon.
Also die ist sehr leicht, also meine ist schwerer, sage ich dir ganz offen.
Sie ist gut gemacht.
Nee, ist sie nicht.
Nein, also sie ist von der Technik einigermaßen okay gemacht.
Der Anschluss der Kettenstreben ist wirklich totaler Mist.
Ja, diese Löcher, okay.
Nee, die Löcher. Nee, das Problem ist die Fläche, weißt du? Das ist quasi eine Schräge, die noch verläuft und der Bereich hier ist zu dünn. Das heißt, die Strebe, wenn du schweißen willst, musst du noch diese ganzen Radien hier mit reinfeilen.
Ja, ja.
Ich habe letztens 5 Streben durchgemacht, bis ich das hatte.
Das ist natürlich bitter. Da hast du hoffentlich einen billigen Streben
probiert. Nee, das waren Lederstreben. Die waren ein bisschen Geld. Schade. Da habe ich 50 Euro mindestens verbraten. Ja, also.
Am Ende haben wir uns dann doch ein bisschen in Details verloren. Die Fahrradschau war dann auch viel zu schnell schon wieder vorbei. Aber Thomas und ich haben versucht, möglichst viel mitzunehmen und euch zu präsentieren. Aber das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.